Ja, Herr, ich möchte Danke sagen für diesen Tag, für die Lahö, dass wir die Möglichkeit haben, hier so eine Freizeit auf die Beine zu stellen. Und ich bitte dich einfach, dass du heute den Tag mitgehst, dass du zu uns sprichst durch die Bibelarbeiten, dass du in unserer Gemeinschaft mitten unter uns bist und dass du einfach uns segnest. Amen.
Wer von euch ist Fußballfan? Kurz Handzeichen. Ganz viele. Wer von euch kennt Leonhard Höhn und Frederik Hölscher? Oh, da sieht es schon dünn aus. Es sind aber zwei, die für unsere Nationalmannschaft extrem wichtig sind. Also ohne die, ich glaube, da sähe es für unsere Mannschaft ziemlich schlecht aus. Naja, zugegeben, ich kannte sie, bevor ich mich vorbereitet habe, auch nicht. Aber die beiden, das sind die Spielanalysten unserer deutschen Nationalmannschaft. Die Spielanalysten, die haben die Aufgabe, wenn ein Spiel ansteht, die gegnerische Mannschaft zu analysieren. Also sie schauen sich dann vorherige Spiele an. Wo sind Stärken der Mannschaft? Wo sind Schwachstellen? Welche Taktiken werden benutzt? Und dann erstellen sie von den Spielern jeweils ein Profil und geben das dann eben an unseren Bundestrainer weiter. Und dann wird überlegt, okay, wie können wir jetzt gegen diese Mannschaft spielen? Also es gibt diese zwei Menschen, weil man der Ansicht ist, naja, wenn ich meinen Gegner kenne, dann kann ich auch besser gegen meinen Gegner spielen. Und sowas wollen wir jetzt heute Morgen auch machen. Wir wollen uns den Gegner ein bisschen anschauen. Eine Analyse des Gegners machen, um dann zu gucken, wie können wir gegen den Gegner kämpfen. Und damit wollen wir uns den nächsten Abschnitt aus dem Buch Hiob anschauen. Und zwar, wir sind noch in Kapitel 1, Vers 6 bis 12. Das möchte ich einmal mit uns lesen. Also Hiob, Kapitel 1, Vers 6 bis 12. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden. Und auch der Satan kam in ihre Mitte. Und der Herr sprach zum Satan: Woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte: Vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden. Ein Mann, so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte: Ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, rings umhegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Da sprach der Herr zum Satan: Siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort. Und es geschah eines Tages. So geht dieser Abschnitt los. Und jetzt dürfen wir nicht falsch denken, das handelt sich jetzt hier um ein Märchen. So nach dem Motto, ja, es war einmal vor langer Zeit. Nein, es geschah eines Tages. Das knüpft hier direkt an diese Einleitung, die wir gestern schon kurz angeschaut hatten, an. Nämlich die Einleitung, wo in der Hiob vorgestellt wird. Und am Ende in Vers 5 heißt es, dass er immer am Ende, wenn seine Kinder da gefeiert haben, dass er danach ein Opfer dargebracht hat, weil es könnte ja sein, dass sie gesündigt haben. Und dann bringt er das Opfer da, damit sie wieder die Beziehung wiederhergestellt ist. Und an so einem Tag passiert jetzt das, was wir hier in diesem Abschnitt gelesen haben. Und das, was wir hier haben, ist ja erstaunlich. Also es geschah eines Tages, davor ging es um Hiob und jetzt ist Hiob erstmal weg. Also es geht jetzt erstmal gar nicht direkt um Hiob. Wir haben hier einen Szenenwechsel. Tobi hat es ja gestern schon gesagt, das ist ja eigentlich wie so ein Theaterstück, das man eigentlich aufführen müsste. Also wir haben hier einen Szenenwechsel. Und dieser Szenenwechsel ist so, dass wir erstmal von Hiob weggehen. Und zwar nicht nur von Hiob weg, sondern auch von der Erde weg. Denn das, was wir hier haben, ist eigentlich dann eine himmlische Szene. Eine Szene, die mit der irdischen erstmal nichts zu tun hat. Wir werden dann sehen, es hat nachher doch miteinander zu tun. Also das, was sich in der himmlischen Szene abspielt, das hat was mit dem zu tun, was nachher auch auf der Erde passiert. Aber als erstes ist diese irdische Welt weg und wir sind plötzlich in einer himmlischen Szene. Wir bekommen hier einen Einblick, von dem wir sagen müssen, ja, Hiob bekommt den ja gar nicht. Also Hiob bekommt ja gar nicht mit, was jetzt in dieser himmlischen Szene abläuft. Wir als Leser bekommen diesen Einblick. Wir bekommen hier den Einblick in diese unsichtbare Realität. Also die Realität, die auch real ist, wie das, was wir sehen können, aber die eben nicht gesehen wird. Wir bekommen einen Einblick in die unsichtbare Realität. Wir bekommen eine, und durch diese andere Perspektive jetzt in diese unsichtbare Realität bekommen wir auch eine andere Perspektive auf das, was dann nachher Hiob passiert. Denn wenn wir das nicht hätten, sondern nur das, was Hiob passiert, ohne diesen Einblick in diese unsichtbare Realität, dann hätten wir noch größere Schwierigkeiten, das Buch Hiob überhaupt zu verstehen. Also wir bekommen hier den Blick in diese himmlische Realität. Wir haben hier eine sogenannte Thronsaal-Szene. Also da ist an die Umwelt damals gedacht. Ja, da war ein König und dann kommen seine Berater zusammen und dann besprechen sie, wie sie ihr Reich führen sollen. Und das haben wir hier eben auch. Der König ist hier Gott. Gott sitzt auf seinem Thron und dann kommen seine Berater. Die Berater werden hier Söhne Gottes genannt. Wer sich vielleicht an letztes Jahr TBT im Winter erinnert, da haben wir das erste Buch Mose durchgenommen, der erinnert sich vielleicht, dass diese Bezeichnung Söhne Gottes im ersten Buch Mose auch einmal vorkommt und zwar auch nur noch dort. Also wir haben nur hier in Hiob und in 1. Mose Kapitel 6 die Rede von den Söhnen Gottes. Und wir haben das Problem, an keinen von beiden Stellen wird näher beschrieben, um wen es sich denn jetzt handelt. Also wer ist denn mit diesen Söhnen Gottes gemeint? Das wird ziemlich allgemein gehalten. Was können wir sagen? Also als erstes, es heißt ja im Hebräischen Söhne von Gott. Das ist die, wenn man es wörtlich übersetzen würde. Söhne von Gott. Und dieses Söhne von, da denken wir ja direkt immer an verwandtschaftliche Beziehungen. Vater, Sohn. Das ist hier aber gar nicht so gemeint, denn dieses Söhne von, das kann auch einfach eine Zugehörigkeit ausdrücken. Also diese Personen, diese Wesen, werden wir gleich drauf kommen, wer das ist, werden erstmal Gott zugeordnet. Und das entspricht ja auch dem, was wir dann im Neuen Testament haben, wenn wir sagen, wir sind Kinder Gottes. Das heißt ja auch nicht, dass jetzt Gott zu unserem leiblichen Vater wird, aber wir werden Gott zugeordnet, wir sind Gott zugehörig. Und so hat es hier mit diesen Wesen, mit diesen Personen auch zu tun. Und im 1. Mose Kapitel 6, da kann man sagen, das wird nochmal etwas allgemeiner gefasst, je nachdem, wie jetzt diese Söhne Gottes bewertet werden. Denn die werden unterschiedlich bewertet. Also in 1. Mose 6 haben wir eine andere Bewertung von diesen Söhnen Gottes als hier in Hiob. Und um das zusammenzufassen, kann man sagen, sie werden nicht nur Gott zugeordnet, sondern sie werden allgemein der himmlischen Sphäre zugeordnet, also dieser unsichtbaren Realität. So, um wen handelt es sich denn jetzt? Also, wir haben in 1. Mose 6, wenn wir da von den Söhnen Gottes reden, dann haben wir direkt danach, dass Gott die Sintflut schickt, also das, was die Söhne Gottes dort machen, das ist alles andere als das, wie Gott sich das vorstellt. Und hier sind es Wesen, die Gott zugeordnet sind, die aber Gott beraten, die mit Gott da im Thronsaal stehen und darüber beraten, wie diese Welt geführt wird. Also wir haben einmal Söhne Gottes, die Gott untreu sind, und wir haben Söhne Gottes, die sind Gott treu. Und diese Unterscheidung müssen wir uns bewusst machen. Also wir haben Wesen, die sind dieser himmlischen Sphäre zugeordnet. Es gibt Untreue und es gibt Treue. Ein Vers, der uns da ein bisschen Einblick gibt, um wen es sich denn jetzt hier handeln könnte, ist im Judasbrief im Neuen Testament, und zwar Vers 6. Da heißt es, also da spricht er von Engeln, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben. Die hat Gott zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt. Also es gibt Engel, die ihren Herrschaftsbereich verlassen haben, also ihren Platz, den Gott ihnen zugewiesen hat. Und ich würde sagen, das sind die, von denen in 1. Mose 6 die Rede ist. Das sind Engel, die haben ihren Herrschaftsbereich verlassen und haben entgegen Gott gehandelt. Hier in Hiob haben wir Söhne Gottes, haben wir Engel, die noch bei Gott sind, die Gott beraten, die ihren Herrschaftsbereich eben nicht verlassen haben. Das heißt, wir können allgemeiner sagen, die Söhne Gottes, das sind Engel, aber es sind auch gefallene Engel. Da kommen wir gleich noch drauf, was das genau zu bedeuten hat. Also diese Thronsaalszene, Gott sitzt auf dem Thron und dann kommen die Söhne Gottes, die Engel dazu, sie beratschlagen, wie wird diese Welt geführt. Wir wissen nicht, was auf der Tagesordnung stand, aber dann wird diese Versammlung einmal gecrashed. Denn da kommt noch eine weitere Person dazu und da heißt es, und auch der Satan kam in ihrer Mitte. Das Entscheidende, um diese Person auch zu identifizieren, ist, wir haben hier die Rede von und auch der Satan. Also es gibt manche Ausleger, die sagen, er war Teil von diesen Söhnen Gottes, aber hier steht er und auch der Satan, also er wird davon unterschieden, er gehört nicht zu diesen Engeln, die hier üblicherweise einfach da zusammenkommen und mit Gott beratschlagen, sondern Satan kommt auch mit rein, er crasht diese Versammlung und dann haben wir plötzlich, geht es dann erstmal um was ganz anderes, ja, der kommt her, dann muss man erstmal auch das behandeln, warum der jetzt auch da ist. Diese Thronsaal-Szene, noch ein Stichpunkt, wir haben im 1. Könige 22 haben wir eine ähnliche Szene, da kommt auch Gott auf den Thron und kommt die Beratung und dann wird über den König Ahab beraten, wer den denn jetzt dazu reizt, in den Krieg zu führen, dass er im Krieg stirbt. Also so wird quasi da beraten und jetzt kommt dieser Satan. Beim Satan lesen wir ja ganz stark vom Neuen Testament her. Und deshalb identifizieren wir den Satan immer direkt mit dem Teufel. Aber ich glaube, hier in Hiob ist das ein Schritt zu schnell. Wir müssen uns erstmal bewusst machen, wenn hier von dem Satan die Rede ist, dann haben wir das Problem, dass in Hiob immer ein bestimmter Artikel davor ist. Also es ist immer der Satan. Und das ist bei einem Namen ungewöhnlich. Also bei einem Namen kommt das eigentlich nicht vor. Wir haben keinen Artikel vor einem Namen. Das heißt, wenn jetzt hier von dem Satan die Rede ist, dann ist hier gar nicht von einem Namen die Rede. Von was ist denn dann die Rede? Satan kommt aus dem Hebräischen, ist ein Verb, das heißt erstmal anklagen oder sich widersetzen. Also und dieses Verb, das kann auch auf ganz normale Menschen angewandt werden, die jetzt jemanden anklagen vor Gericht, die sich etwas widersetzen. Da kommt dieses Wort eigentlich vor. Und jetzt haben wir hier aber natürlich eine substantivierte Form, das heißt, wir haben nicht nur eine Person, die jetzt jemanden anklagt, sondern wir haben den, der anklagt, den Widersacher, den Ankläger. Und natürlich sind wir sprachlich schon ganz nah dran an dem, was wir jetzt auch im Neuen Testament haben. Aber die Frage müssen wir erstmal klären. Okay, wir haben Satan als Ankläger, Satan als Widersacher, aber gegen wen eigentlich? Gegen wen ist er jetzt Ankläger? Und das wird im weiteren Verlauf, wenn wir das hier lesen, wird es deutlich, gegen wen er hier Anklage erhebt. Also was passiert hier? Diese Thronsammlung, die Versammlung kommt zusammen, der Satan crasht diese Versammlung und dann fragt Gott, ja, wo kommst du denn her? Was machst du hier? Und er sagt, ja, ich bin vom Umherwandern und vom Umherstreifen auf der Erde, kommt er jetzt in diese Versammlung. Und dann sagt Gott ja, hast du auch mal Hiob gesehen? Also du bist ja da auf der Erde unterwegs gewesen, dann musst du doch auf den Hiob gestoßen sein. Und dann greift er diese ganzen Stichwörter auf, wie Hiob schon in der Einleitung bewertet wurde. Also er ist rechtschaffen, er ist redlich, er fürchtet Gott und er meidet das Böse. Also Gott macht den Satan jetzt hier auf Hiob aufmerksam und dann tritt der Satan eben in seiner Funktion auf, also als Ankläger. Und er sagt, ja, ist der Hiob denn wirklich umsonst so gottesfürchtig? Ist es nicht deshalb nur so, ist er nicht deshalb nur so gottesfürchtig, weil du ihn gesegnet hast? Guck doch seinen ganzen Reichtum an, was er da hat, was wir da in den ersten Versen gelesen haben. Was er da, wie reich er ist. Er hat doch alles bekommen. Ist er nicht deshalb so gottesfürchtig? Er ist nur dir, Gott, treu, weil du ihn gesegnet hast. Und damit merken wir die Funktion, er ist als Ankläger gegen den Menschen. Er klagt den Menschen vor Gott an. Das ist seine Funktion. Ankläger gegen den Menschen. Er klagt den Menschen vor Gott an und damit ist er gleichzeitig der Widersacher Gottes. Denn ein treuer Engel, einer von den Söhnen Gottes, die hier schon in der Versammlung sind, die würden sich einfach mit Gott freuen, wenn ein Mensch Gott anbetet. Der würde sich einfach mit Gott freuen, wenn ein Mensch Gott anbetet. Wir lesen das, wenn Jesus von dem Gleichnis vom verlorenen Schaf oder auch von der verlorenen Münze spricht, dann heißt es immer am Ende, und so ist Freude im Himmel, Freude bei den Engeln, wenn sich ein Sünder bekehrt. Also wenn ein Sünder anfängt, Gott anzubeten, so ist Freude. Ein treuer Engel freut sich einfach und der Satan tut es nicht. Der Satan freut sich nicht, wenn ein Mensch Gott anbetet, sondern er stellt das immer direkt in Frage. Und er stellt es nicht nur in Frage, sondern er reizt Gott auch dazu, das auf die Probe zu stellen. Prüf doch mal die Treue von Hiob. Also ich, Satan, bin davon überzeugt, wenn du ihn anrührst, wenn du ihm all seinen Besitz nimmst, wenn du alles, was er hat, wegnimmst, dann ist er auch weg. Dann flucht er dir ins Angesicht und sagt, du kannst mich mal. Ich brauch dich nicht. Er reizt Gott dazu, diese Treue zu prüfen. Und durch dieses Auftreten merken wir, dass wir dann von dem Satan, also dem Ankläger, dem Widersacher, dann plötzlich nicht nur einen allgemeinen Widersacher haben, sondern wir haben dann plötzlich den Feind Gottes, den Teufel, wie er dann im Neuen Testament noch verstärkt beschrieben wird. Also der Satan. Wo kommt der Satan her? Also wir sind hier bei der Analyse des Feindes. Ja, wir müssen den Feind kennen. Wo kommt er eigentlich her? Also wie ist der Satan zum Satan geworden? Wie ist der Teufel zum Teufel geworden? Also das Erste, er war ursprünglich einer von den Söhnen Gottes. Denn sonst hätte er hier keinen Zugang zu diesem Thronsaal. Also er gehört zu der unsichtbaren Realität, diese allgemeine Deutung. Er gehört zu der unsichtbaren Realität von Anfang an, deshalb hat er auch hier Zugang zu dieser Thronsaal-Szene, kann da quasi diese Versammlungen crashen. Und dann müssen wir sagen, wir haben leider in der Bibel keinen Text, der eindeutig davon spricht, wie der Satan zum Satan wurde. Wir hätten das gern. Wo einfach mal ganz klar gesagt wird, okay, hier, ich stelle euch jetzt mal den Satan vor und ich erkläre euch, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Das haben wir nicht. Aber wir haben wir haben verschiedene Texte, wo die Ebene ein bisschen verschwimmt. Also wo eigentlich von Menschen die Rede ist, aber wo man merkt, so wie da von den Menschen die Rede ist, kann nicht nur von einem Menschen die Rede sein. Und eine von diesen Stellen, die möchte ich euch lesen, die steht in Jesaja 14. Jesaja 14, Vers 12 bis 15. Zum Kontext, Jesaja hat hier eine Rede über den König von Babel und eine Gerichtsrede über den König von Babel. Und jetzt ab Vers 12 verschwimmt eben diese Ebene, wo man sagt, okay, da ist so davon die Rede, das kann nicht nur noch den König von Babel betreffen. Also Jesaja 14, Abvers 12, da heißt es, wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Und du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt in die tiefste Grube. Also hier verschwimmt diese Ebene, wo man sagt, okay, das kann nicht nur den König von Babel betreffen. Er wird als Glanzstern bezeichnet. Die alte Kirche hat das als Luzifer übersetzt, daher eben nochmal dieser andere Name, den man auch für den Teufel kennt, Luzifer, also Glanzstern. Du bist vom Himmel gefallen, du bist ausgestoßen aus dem himmlischen Reich und der Grund, weil du dich dem Höchsten gleich machen wolltest. Also du wolltest sein wie Gott. Und das, obwohl du auch nur ein Geschöpf bist. Obwohl der Satan auch nur ein Geschöpf ist. Also wie alle anderen Engel auch, sind alles Geschöpfe und du wolltest dich erheben und wolltest dich selber zu Gott machen. Du wolltest sein wie Gott, du wolltest über alles herrschen und dann wurde er rausgeschmissen. Wann ist das passiert? Manche sagen, dass es vor der Schöpfung passiert, weil am Anfang heißt es ja, und die Erde war wüst und leer. Und da sagen sie, ja, das sind noch Überreste von diesem Kampf zwischen Gott und dem Teufel, wie er da auf diese Erde niedergeschmettert wurde. Und deshalb ist da jetzt Tohu Wabohu, wüst und leer. Aber das widerspricht ein bisschen dem, was Gott am Ende der Schöpfung sagt. Am Ende der Schöpfung sagt er, und siehe, es war sehr gut. Und dieses Urteil, und siehe, es war sehr gut, das passt nicht zusammen, wenn gleichzeitig der Teufel, also das Böse, schon sein Unwesen auf der Erde treibt. Das heißt, eigentlich kann es nicht vor der Schöpfung passiert sein. Aber dann in 1. Mose 3 haben wir dann, wie der Teufel dann durch die Schlange schon die Menschen verführt. Das heißt, es muss irgendwo zwischen Ende Kapitel 1 und Anfang Kapitel 3 gewesen sein. Also da irgendwann wurde der Teufel dann rausgeschmissen, als er sich überhöht hat. Und jetzt ist die Frage, wir sind bei der Feindanalyse, ja, Gegneranalyse. Was kennzeichnet den Teufel? Und das ist, glaube ich, viel entscheidender als die Frage, wie ist der Satan zum Satan geworden? Wo kommt er her? Wann war das? Da wird sich in der Theologie ganz viel darüber gestritten. Aber entscheidender ist doch, was kennzeichnet den Teufel und wie kann ich ihn jetzt auch in meinem Alltag erkennen? Ja, da sind wir dann ganz konkret, wenn wir nochmal an dieses Bild vom Fußball denken, ganz schon konkret in unserem Alltag, ja, ich muss doch den Gegner kennen, damit ich das Spiel richtig spielen kann. Also ich muss den Teufel, den Satan kennen, damit ich in meinem Alltag klarkomme. Also das Erste, was wir sagen können, was den Satan kennzeichnet, ist, der Satan ist der Urheber der Sünde. Der Satan ist der Urheber der Sünde. Wir haben einen Vers, den möchte ich euch lesen, im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, da Vers 8. Da heißt es, wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Also wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Der Teufel ist der Urheber der Sünde. Hinter jeder Sünde steckt der Teufel. Das müssen wir uns bewusst machen. Hinter jeder Sünde, die auch unser Leben in unserem Alltag betrifft, steckt der Teufel. Er sündigt von Anfang an. Er war der Erste, der gesündigt hat. Also die erste Sünde war, dass der Satan sich über Gott erhoben hat. Dass er, wie es im Judasbrief heißt, dass er seinen Herrschaftsbereich verlassen hat, den er als Geschöpf Gottes zugewiesen bekommen hat. Er hat ihn verlassen und hat gemeint, ich kann höher sein als Gott, ich kann Gott ersetzen, ich kann selber Gott sein. Das ist die erste Sünde. Und das hat er nicht allein gemacht in seiner Rebellion gegen Gott. Da hat er dann noch Engel mit angestiftet, davon überzeugt, dass er im Recht ist. Und die wurden alle mit rausgeschmissen. Und damit haben wir dann die Söhne Gottes, wie wir es im ersten Buch Mose Kapitel 6 haben, die dann eben Gott untreu sind. Oder wie wir es dann im Neuen Testament davon auch die Rede haben, von den Dämonen. Also der Teufel, er kämpft nicht allein, er hat auch seine Engel, also seine Dämonen, die ihm bei seiner Arbeit helfen. Also er ist der Urheber der Sünde. Er war der Erste, der gesündigt hat, und er hat auch die Menschen am Anfang zur Sünde verführt. Im Garten Eden. Als die Schlange zu Eva sprach, hat Gott wirklich gesagt, und ihr werdet sein wie Gott. Er hat den Menschen verführt, hat den Menschen auch zur ersten Sünde geführt. Und seitdem, jede Sünde hat mit dem Teufel zu tun. Denn das Ziel, was ist das Ziel des Teufels? Das Ziel des Teufels ist, dass er möglichst alle in seine Rebellion gegen Gott mit reinnimmt. Er will möglichst alle in seine Rebellion gegen Gott mit reinnehmen. Er hat das bei den Engeln versucht und hat einige mit sich mit in diese Rebellion reingezogen. Und er hat es auch bei uns Menschen versucht. Und wir müssen sagen, er hat es geschafft. Er hat es ja geschafft. Er hat uns Menschen mit in diese Rebellion hineingerissen. Und die Folge war, dass der Mensch aus dem Paradies rausgeschmissen wurde. Wir waren Teil der Rebellion, wir sind Teil der Rebellion gegen Gott. Und wir sind raus. Jesus macht dieses Ziel des Teufels ganz gut deutlich. Eigentlich in einem Kontext, wo er von sich spricht, wo er sagt, ich bin der gute Hirte, in Johannes 10. Und da schreibt er in Vers 10, der Dieb, der Teufel, kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Das ist das Ziel des Teufels. Zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Er will den Menschen, der schon mit Gott unterwegs ist, aus der Herde Gottes rausreißen. Also das Ziel ist, wenn du mit Jesus unterwegs bist, ist, er will diese Beziehung zerstören. Und wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, dann ist es sein Ziel, diese Beziehung zu verhindern. Mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. Also das ist das Ziel des Teufels. Er ist der Urheber der Sünde. Er hat gegen Gott rebelliert und er will alle mit in seine Rebellion mit reinnehmen. Und die Frage ist, wie macht er das? Also wie macht er das? Wie arbeitet der Teufel? Was ist also die Taktik des Teufels, die Strategie, die er nimmt? Das sind mehrere Punkte, die wir uns anschauen wollen. Das Erste, was der Teufel macht, er stellt das Wort Gottes in Frage. Die erste Herangehensweise des Teufels ist, er stellt das Wort Gottes in Frage. Bei Hiob haben wir das gesehen. Gott sagt, hast du meinen Hiob gesehen? Er ist so gottesfürchtig. Er meidet das Böse. Er ist treu. Er ist mit mir unterwegs. Und der Satan stellt das in Frage. Ja, warum ist er das denn eigentlich? Er stellt nicht in Frage, ob er das ist, sondern warum er das ist. Also warum ist er denn so eng mit dir unterwegs? Doch nur, weil du ihn so gesegnet hast, weil er so viel Reichtum hat und so weiter. Bei Eva, er steigt ein, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum hier essen dürft. Also er verdreht das, er stellt das in Frage, er verdreht die Aussagen Gottes. Er stellt das in Frage und das macht er heute genauso. Und er macht es vor allem dann, wenn wir ihm gerade auf den Leim gegangen sind. Also wenn wir gerade gesündigt haben und das checken und dann eigentlich auf dem Weg sind, zu Gott zu kommen und sagen, Gott, ich hab Mist gebaut, vergib mir. Dann kommt der Teufel und verdreht das Wort und sagt, ja, gilt das bei dir überhaupt? Also, du warst doch gestern erst mit dem gleichen Mist bei Gott, also jetzt, der vergibt doch dich nicht nochmal. 70 mal 7 mal, du warst schon deutlich öfters da, also ich, an deiner Stelle würde ich das nicht nochmal machen. Also er verdreht das Wort Gottes, er verdreht die Zusage Gottes, dass Gott sagt, wenn du kommst mit deiner Sünde und sie bekennst, dann vergebe ich dir das. Und der Teufel verdreht das, er stellt das in Frage und sagt, stimmt das wirklich? Jetzt reicht's doch so oft, wie du da schon gescheitert bist. Das kann doch nicht sein. Also er stellt das in Frage. Er verdreht das Wort Gottes. Als Jesus in der Wüste war und vom Teufel versucht wird, dann nimmt der Teufel sogar das Wort Gottes, um Jesus zu versuchen, indem er es anders gebraucht, als es eigentlich zu verstehen ist. Also er verdreht das. Das ist die erste Strategie. Also er stellt es in Frage, er verdreht es und dann heißt es noch, er nimmt das Wort Gottes auch weg. Das gehört auch zu seiner Strategie. Er nimmt das Wort Gottes weg, Wir lesen das, als Jesus das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld erzählt. Und da heißt es ja, wenn das Wort ausgeteilt wird, dann ist manches von diesem Wort, wie wenn es auf den Weg fällt. Also wie wenn Korn auf den Weg fällt, dann kommen die Vögel und picken es weg. Und in der Erklärung ist er, ja, das Wort Gottes wird ausgeteilt und dann kommt der Feind, der Teufel, der Satan und nimmt dieses Wort weg. Er will nicht, dass wir das Wort Gottes lesen und verstehen. Und wenn es nicht ausreicht, das Wort Gottes in Frage zu stellen, wenn es nicht ausreicht, das Wort Gottes zu verdrehen, dann muss er es halt wegnehmen. Und das erleben wir ganz, ganz oft. Ich meine, für alle, die bei der JK dabei waren, wisst ihr noch, worum es in der JK ging? Was Gott bei euch eigentlich angeregt hat? Ich glaube, bei vielen war es schon ein paar Tage nach der JK weg. Weil der Teufel das wegnimmt. Wenn der Teufel das Wort wegnimmt, dann heißt es auch, er hindert uns daran, überhaupt in der Bibel zu lesen. Da verwendet er bei jedem von uns ganz unterschiedliche Strategien, weil er weiß, was dabei bei uns am ehesten anspricht. Vielleicht ist es, dass er uns einredet, es gibt doch jetzt so viel Wichtigeres zu tun. Boah, du hast gerade so einen Klausurstress, jetzt lern doch mal vernünftig für die Klausuren, für die Prüfungen. Du hast jetzt gar keine Zeit, um das Wort Gottes zu lesen. Du musst dich auf deine Prüfungen konzentrieren, sonst wird das überhaupt nichts mehr. Er hindert uns daran, das zu lesen. Und vielleicht ist es auch eher, hey komm, das nächste TikTok-Video, das ist doch bestimmt unterhaltsamer, als in der Bibel zu lesen. Und das nächste auch, und das nächste auch. Und dann, ehe wir uns versehen, sitzen wir 2 Stunden davor und sagen, wir haben keine Zeit, Bibel zu lesen. Er redet uns ein, die Bibel ist doch langweilig. Du verstehst doch sowieso nichts. Einer meiner Dozenten hat es mal, fand ich ganz treffend, gesagt, hey, wenn du abends nicht einschlafen kannst, dann lies die Bibel. Der Teufel wird dafür sorgen, dass du einschläfst. Und da ist die Wahrheit drin. Der Teufel will nicht, dass wir die Bibel lesen. Und deshalb nimmt er alle Mittel, dass das uns weggenommen wird. Und das Gleiche gilt dann auch fürs Gebet. Denn er will ja nicht, dass wir mit Gott ins Gespräch kommen. Er will nicht, dass wir mit Gott reden und da nutzt er genau die gleichen Ausreden. Ey, wie oft ich abends schon beim Beten eingeschlafen bin. Und teilweise bin ich dann 2 Stunden später aufgewacht und habe mich gewundert, warum das Licht noch an war. Ja, also er nimmt da diese Strategien. Er will nicht, dass wir das Wort Gottes lesen. Er will nicht, dass wir mit Gott ins Gespräch kommen. Eine weitere Strategie, die der Teufel fährt, ist, er gibt sich selbst und die Sünde als etwas Gutes aus. Paulus schreibt uns das im 2. Korintherbrief. 2. Korinther, Kapitel 11. Da schreibt uns Paulus in Vers 14. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Also er macht deutlich, der Satan gibt sich als eine unglaublich schöne und begehrenswerte Gestalt aus. Wo er sagt, also so schön der ist, das kann doch nichts Böses dabei sein. Ja, der Teufel gibt sich selbst als jemand Gutes aus, der es scheinbar gut mit uns meint. Und er gibt die Sünde als etwas Gutes aus. Bei Eva lenkt er ihren Blick auf die Frucht und dann heißt es, und sie war begehrenswert. Sie war eine Lust für die Augen. Ja, also er richtet diesen Blick, wo er sagt, wow, das ist doch was, diese Frucht, das ist doch was Schönes, das ist was Gutes. Als er Jesus in der Wüste versucht, da präsentiert er ihm alle Reiche der Erde und sagt, ich gebe dir das alles, du darfst über all diese Reiche herrschen. Ist doch was Schönes. Und sagt zu ihm, ja, und du kriegst das alles, wenn du mich anbetest. Das heißt, wenn du auf den Weg des Kreuzes verzichtest. Also er sagt, das ist doch viel besser als das, was du jetzt hier vorhast. Er stellt uns die Sünde immer als etwas Schönes dar. Also im ersten Moment ist Sünde immer etwas Verlockendes. Also wenn wir einen realistischen Blick in dem Moment drauf hätten, was eigentlich die Sünde ist. Wenn wir da immer einen realistischen Blick drauf hätten, dann würden wir gar nicht drauf anspringen. Aber der Teufel stellt es uns als etwas Schönes dar und sagt, ja, es ist oft mit schönen Gefühlen verbunden. Also wenn du das jetzt machst, das wird sich so gut anfühlen für dich. Das ist doch so toll, gute Gefühle hat doch jeder gerne. Also du willst doch dazugehören, dann drück doch jetzt diesen Spruch, der deine Klassenkameraden noch so richtig in den Dreck reindrückt. Lass doch diesen Spruch raus, oder wenn du abends, spät abends noch am Computer sitzt, dann sagt er, ja, wenn du jetzt noch ein Porno schaust, das fühlt sich doch immer so gut an. Wenn du das Geld aus Papas Geldbeutel hast, dann kannst du dir endlich mal das leisten, wo du schon immer haben wolltest. Der Teufel stellt es uns immer als etwas Schönes, als etwas Begehrenwertes dar. Er verheimlicht dabei das Negative, was da alles mit sich dranhängt. Der Teufel verspricht ganz oft Macht, Geld, gute Gefühle und einfache Lösungen. Aber wenn man den realistischen Blick drauf hat, dann merkt man, da hängt ganz viel Ungutes mit dran. Aber das verschweigt er. Und der Teufel, er analysiert uns Menschen. Schon von Anfang an, schon die letzten 6000 Jahre, er analysiert uns Menschen. Und deshalb weiß er, worauf wir Menschen anspringen. Er analysiert dich und weiß, wo deine Reize sind, wo er dich kriegen kann. Welche Sünde er dir besonders schön vor Augen malen. Eine andere Strategie, die der Teufel fährt, das ist das, was wir bei Hiob sehen. Er kann auch alles wegnehmen. Er nimmt Hiob alles weg, weil er davon überzeugt ist, dass er dann Gott verlässt. Und das ist bei Hiob kein Einzelfall. Er kann uns Menschen auch alles wegnehmen, weil er überzeugt ist, wenn wir alles verlieren, dann sind wir weg von Gott. Und wenn wir in unsere Welt hineinblicken, dann merken wir, damit hat er auch ganz großen Erfolg. Meine Frau und ich, wir haben in der Adventszeit eine kleine Tradition, da hat meine Frau drauf bestanden und ich habe mich dem gefügt. Und zwar schauen wir an jedem der drei Adventssonntage, an den ersten drei, schauen wir einen Teil von den Santa Claus-Filmen. Und ich weiß nicht, wer die kennt, ist ja auch egal, aber in diesen Filmen wird vor allem im ersten Teil eine Frage, die immer wieder aufkommt: Wann hast du aufgehört, an den Weihnachtsmann zu glauben? Und die Antwort ist immer, die waren relativ jung und haben sich etwas gewünscht und haben das zu Weihnachten nicht bekommen. Und dann haben sie dem Weihnachtsmann den Rücken gekehrt. Man sagt, ja, dann glaube ich nicht mehr an ihn. Und genau das ist die Strategie, die der Teufel auch fährt. Dass wir diese Vorstellung haben, ja, ich bin mit Gott unterwegs und ich habe eine gewisse Vorstellung, was Gott mir geben soll. Und wenn ich es nicht bekomme, dann bin ich weg. Wenn wir gerade an diese Leitfrage anknüpfen, ja, wenn Gott Leid zulässt, dann kann ich nicht an Gott glauben. Und das ist genau diese Strategie, die der Teufel hier fährt. Wir Menschen, wir gehen so mit Gott um, wie eben diese Menschen da im Santa Claus-Film mit dem Weihnachtsmann. Wir lesen im 1. Petrusbrief die Aufforderung: Seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das hat er bei Hiob gemacht. Hiob, wo kommst du, Satan, wo kommst du her? Vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Das ist das, was uns Petrus in seinem Brief schreibt. Das Ziel des Teufels, und damit, und da wendet er all diese Strategien an, ist, er will eine Beziehung zu Gott, eine Beziehung zu Jesus entweder verhindern, wenn noch keine da ist, oder zerstören, wenn eine da ist. Und dabei nutzt er all diese Strategien. Er stellt das Wort Gottes in Frage, er verdreht das Wort Gottes, er nimmt das Wort Gottes weg, er gibt sich selbst und die Sünde als etwas Schönes aus, oder auch er nimmt uns alles weg, weil er sagt, ja, dann sind wir auch weg. Wenn Gott uns nicht das gibt, was wir wollen, dann brauchen wir Gott nicht. Der Dieb kommt, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Haben wir die Gegneranalyse? Ich hoffe, dass ihr das mitnehmt. dass ihr euch dessen bewusst seid. Und damit kommt natürlich die Frage, ja, also wenn wir jetzt die Gegneranalyse haben, das ist ja schön und gut, aber sie hat ja einen Zweck. Also die beiden in der deutschen Nationalmannschaft, die machen das ja nicht einfach nur aus Spaß, sondern das Ziel ist, wir machen das, damit unsere eigene Mannschaft besser gegen die gegnerische Mannschaft kämpfen kann. Und deshalb ist jetzt die Frage, ja, wie können wir jetzt, wo wir diese Gegneranalyse gemacht haben, wie können wir denn jetzt gegen diesen Teufel, gegen diesen Feind, gegen diesen Widersacher, gegen diesen Ankläger kämpfen? Und das Erste ist, wir müssen uns bewusst machen, dass dieser Kampf real ist. Wir müssen uns bewusst machen, dass diese unsichtbare Realität, in die Hiob uns hier einen Einblick gibt, dass es eine Realität ist und nicht ein Märchen, das sich irgendjemand ausgedacht hat. Wir müssen uns bewusst machen, dass dieser Kampf real ist. Die meisten nehmen diesen Kampf gar nicht wahr. Natürlich in dieser Welt, wenn ich nicht an Gott glaube, warum sollte ich dann an den Teufel glauben? Aber auch unter uns Christen leben wir ganz oft so, als wäre der Teufel nicht da. Als wäre der Teufel erfunden, als wäre der Teufel überhaupt nicht gefährlich. Und ich habe gedacht, das ist wie wenn ich heute in der Ukraine am Schwarzen Meer lebe und so tue, als wäre kein Krieg. Das ist naiv, das ist dumm und dann wundere ich mich, warum beim Nachbar die Bombe einschlägt. Der Kampf ist real. Paulus schreibt uns das im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 12, da heißt es, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht in dieser sichtbaren Realität. Da findet der Kampf nicht statt. Sondern unser Kampf ist gegen die Gewalten und gegen die Mächte und gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt, also in der unsichtbaren Realität. Da findet der Kampf statt. Und wir stehen in diesem Kampf. Das, was Paulus hier im Epheser schreibt, ist wie wenn er schreiben würde, ja, wir stehen im Kampf gegen den Teufel. Punkt. Der Kampf ist real. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Spätestens, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Dass wir uns bewusst machen, wir stehen nicht auf neutralem Boden. Da ist einer, der Interesse hat, dass wir wieder zurück in die Rebellion gegen Gott kommen. Und dass wir Gott ins Angesicht fluchen. Dass wir Jesus weglassen. Dass wir von Jesus nichts mehr wissen wollen. Die Folge, wenn wir wissen, dieser Kampf ist real, ist doch eigentlich, ja, dann müssen wir uns auch kampfbereit machen. Also wenn ich weiß, ich stehe in einem Kampf, dann muss ich mich auch für diesen Kampf bereit machen. Muss mich ausrüsten. Paulus gibt uns im Epheserbrief diese geistliche Waffenrüstung. Ja, ich muss mich kampfbereit machen für diesen geistlichen Kampf. Also das Erste, der Kampf ist real. Das Zweite, wir kämpfen nicht. Ja, aber hä? Wie jetzt? Also ich soll mich kampfbereit machen, aber wir kämpfen nicht? Ja, wir kämpfen nicht. Also falls du dir jetzt erhofft hast, ich kriege jetzt einen 10-Punkte-Plan, wie ich den Teufel besiegen kann und bin ich ihn los und dann nervt er mich nicht mehr, muss ich sagen, tut mir leid. Das kriegst du heute Morgen nicht. Sondern du kriegst gesagt, du kämpfst nicht. Ja, du stehst im Kampf, aber du kämpfst nicht. Ich habe vorhin schon aus dem 1. Johannesbrief diesen Vers gelesen, 1. Johannes 3, Vers 8, aber ich habe nur die erste Hälfte gelesen. Denn dieser Vers geht eigentlich noch weiter. Also wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Das ist die erste Hälfte, das habe ich gelesen. Die zweite Hälfte, hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichtet. Du kämpfst nicht. Das ist die Botschaft. Du kämpfst nicht. Ja, du stehst im Kampf, aber du kämpfst nicht, denn der Kampf wird von jemand anderem geführt, nämlich von Jesus. Der Kampf gegen den Satan wird von Jesus selbst geführt, aber wir sind trotzdem auf dem Schlachtfeld. Aber wir kämpfen nicht. Wir stehen eigentlich daneben und wir schauen zu, aber sind doch irgendwie beteiligt. Also wie können wir das Ganze verstehen? Also der der Kampf ist eigentlich zwischen Satan und Gott. Also der Satan ist der Widersacher, der Feind Gottes. Also Satan kämpft gegen Gott und wir stehen auf diesem Schlachtfeld. Denn was ist das Ziel des Teufels? Er will jeden in seine Rebellion mitreißen. Das heißt, jeder, der auf dem Kampffeld steht, ist ein Ziel des Teufels, wo er sagt, den nehme ich mit. Den will ich mitnehmen. Also wir sind in diesem Kampf, aber unsere Rolle ist nicht aktiv, sondern unsere Rolle ist passiv. Wir sollen, wenn wir von dem Kampf lesen, wir sollen widerstehen. Als Paulus von der geistlichen Waffenrüstung schreibt, da schreibt er am Anfang dreimal, was das Ziel des Kampfes ist. Dass wir standhalten, dass wir widerstehen und dass wir stehen bleiben. Es ist alles passiv. Wir sollen standhaft sein, wir sollen widerstehen, wir sollen stehen bleiben. Das ist das Ziel. Mit dieser Funktion, mit dieser passiven Funktion stehen wir auf dem Schlachtfeld. Und deshalb ist es wichtig, weil wir auf dem Schlachtfeld stehen, dass wir diese Waffenrüstung anziehen. Auch wenn wir nicht aktiv kämpfen, wenn wir uns diese Waffenrüstung genau anschauen, dann merken wir, das sind ja alles Dinge, die da genannt werden, die primär zur Verteidigung da sind. Helm, Schild, Brustpanzer, ein Kurzschwert, also kein Langschwert, um aktiv zu kämpfen, sondern ein Kurzschwert, um sich, wenn der Gegner zu nah rankommt, noch zu verteidigen. Also ist alles passiv. Wir sind passiv in diesem Kampf. Wir sollen widerstehen. Wir sollen stehen bleiben. Und Jakobus nimmt uns damit rein. Eine Stelle, die ich lesen will, Jakobus 4, Vers 7, da heißt es, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Also dieses Widerstehen hat eine Funktion, hat einen Effekt. Widersteht dem Teufel, dann wird er fliehen. Und was heißt widerstehen? Dem Teufel zu widerstehen heißt es, dass ich nicht auf die Maschen des Teufels reinfalle. Und das heißt ganz als erstes, ich lasse mir das Schwert nicht aus der Hand schlagen. Das Schwert, was war das Schwert? Das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Ich lasse mir das Wort Gottes nicht aus der Hand schlagen. Also ich lasse mir das Wort Gottes nicht verdrehen, nicht in Frage stellen und nicht wegnehmen. Und dazu gehört ganz oft erstmal auch Disziplin. Handy weg, Bibel auf. Bibel als erstes, Bibel Priorität, alles andere kommt danach. Erstmal Disziplin. Ich lasse mir das Wort Gottes nicht wegnehmen. Das heißt widerstehen. Also wenn ich mir das Wort Gottes nicht wegnehmen lasse, dann lese ich da drin. Dann verstehe ich, was in Gottes Wort drinsteht. Dann verstehe ich, was Gott in meinem Alltag sagen möchte, wie Gott will, dass mein Leben, wie er will, dass er mein Leben führt. Dann lese ich im Wort Gottes, wie der Teufel arbeitet. Wie der Teufel versucht, mich auf seine Seite zu ziehen, in diese Rebellion mit reinzunehmen. Wenn ich das ist das Erste. Ich lasse mir das Wort Gottes nicht wegnehmen. Und das Zweite, widerstehen heißt, wir müssen, also um gegen den Teufel zu kämpfen, wir müssen die Arbeitsweise des Teufels kennen. Also dazu dient das, was wir jetzt heute Morgen gemacht haben. Geschaut eine Gegneranalyse. Wie kämpft der Teufel? Ich muss wissen, wie kämpft der Teufel? Und wer sich da noch ein bisschen mehr vertiefen will, kann ich ein Buch empfehlen von C.S. Lewis. Das heißt Dienstanweisungen für einen Unterteufel. Dann nimmt, ich finde, C.S. Lewis eine spannende Perspektive ein, wo er sagt, er schreibt einen Unterteufel an einen Lehrling und gibt ihm Tipps, wie er den Menschen denn von Gott wegziehen soll. Und dadurch lernen wir ein Stück weit, wie arbeitet der Teufel. Und das ist zwar schon etwas älter, dieses Buch, also C.S. Lewis lebt ja schon längst nicht mehr, aber es ist trotzdem noch brandaktuell auch für unsere Zeit. Also wer sich da reinlesen will, wie arbeitet der Teufel, das Buch von C.S. Lewis, Dienstanweisungen für einen Unterteufel. Also ich muss den Feind kennen. Aber die Spielanalysten, ich muss gerade nochmal gucken, wie sie heißen, Leonard Höhn und Frederik Hölscher, die haben nicht nur die Aufgabe, das gegnerische Team zu analysieren, sondern auch das eigene Team. Also sie schauen sich nicht nur die Spiele des Gegners an, sondern auch die eigenen Spiele und schauen, wo hat unsere Mannschaft
Ihre Stärken, ihre Schwächen, wo entstehen Lücken, welche Taktiken haben nicht funktioniert, wo müssen wir vielleicht etwas, wäre es gut, etwas umzustellen. Und damit auch das nächste Spiel besser funktioniert. Das heißt, damit wir gegen den Teufel kämpfen können, müssen wir nicht nur den Gegner kennen, sondern wir müssen auch uns kennen. Du musst auch dich selber kennen. Du musst auch wissen, wo deine Schwachstellen sind. Du musst wissen, wo der Teufel dich immer wieder angreift. Wo er weiß, dass er dich kriegt. Wo die Versuchung vom Teufel ganz besonders wirksam bei dir ankommt. Das musst du wissen. Denn wenn du das weißt, dann kannst du auch an diesen Stellen Gott bitten zu sagen, hey Gott, hilf mir, dass diese Bereiche gestärkt werden. Da muss die Rüstung irgendwie ein bisschen stabiler werden. Aber dafür musst du wissen, wo deine Schwachstellen sind. Und um gegen den Teufel zu kämpfen, als letztes möchte ich etwas nennen, was wir von Petrus lernen können. Als Petrus in diesem Boot sitzt und aus dem Boot aussteigt, weil Jesus ihn gerufen hat, da läuft er auf dem Wasser. Und er läuft so lange auf dem Wasser, wie er seinen Blick auf Jesus gerichtet hat. Also wenn er auf Jesus fokussiert ist, so lange läuft er auf dem Wasser. Und sobald sein Blick abstreift auf die Wellen, fängt er an zu sinken. In unserem Kampf brauchen wir den richtigen Fokus. Wir können uns ausgiebig mit dem Gegner beschäftigen. Wir können uns ausgiebig mit dem Teufel beschäftigen. Aber wenn wir zu sehr auf den Teufel fokussiert sind und Jesus aus dem Blick verlieren, dann hilft uns das auch nichts. Wir müssen den Blick auf Jesus gerichtet haben. Für alle, die Fußball spielen, die wissen, wenn ich in dem Spiel zu sehr auf den Gegner fokussiert bin, dann habe ich schlechte Karten. Also wenn ich zu sehr auf den Gegner fokussiert bin, nur auf den Gegner achte, gar nicht, mit wem spiele ich eigentlich, wo sind meine Leute, sondern immer nur auf den Gegner fokussiert bin, dann geht dieses Spiel nicht gut aus. Und so ist unser Kampf im Glauben auch. Wenn ich nur auf den Teufel fokussiert bin, dann geht das in die Hose. Sondern wir dürfen uns auf Jesus fokussieren, auf Jesus ausrichten und sagen, Jesus, du kämpfst diesen Kampf. Ich bin nur passiv auf diesem Feld und ich möchte meinen Blick auf dich gerichtet haben. Mit dem Bewusstsein, dieser Kampf, ja, das ist ja nicht 1 gegen 1 und mal gucken, wer gewinnt. Das Spiel ist entschieden. 100-0 für Jesus und wir haben die letzte Minute der Nachspielzeit. Keine Chance mehr. Natürlich kämpft der Teufel bis zum Schluss, aber er hat keine Chance mehr. Und weil wir wissen, wir haben gewonnen, weil wir wissen, Jesus hat diesen Kampf schon längst gewonnen, können wir uns ganz entspannt auf Jesus ausrichten und wissen, der Kampf ist gelaufen. Wir haben gewonnen, das ist schon vorbei. Der Teufel hat verloren und wir dürfen unseren Blick auf Jesus ausrichten. Also haben wir die Gegneranalyse? Haben wir drin, wie wir jetzt gegen diesen Gegner kämpfen können und haben wir auch unsere eigene Analyse und haben wir unseren Fokus auf Jesus. Ich möchte euch ermutigen, das jetzt gleich in den Kleingruppen einfach nochmal zu vertiefen, wie das ganz konkret bei euch, jedem Einzelnen persönlich aussieht. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, wir danken dir für die Gegneranalyse, die wir in deinem Wort vornehmen können. Dass du uns zeigst, wie dein Gegner kämpft und wie wir von diesem Kampf auch betroffen sind. Und wie er versucht, uns einfach auf seine Seite zu ziehen, um gegen dich zu rebellieren. Und du weißt bei jedem Einzelnen von uns, wo das ganz konkret passiert. Tag für Tag. Wo der Teufel weiß, wo unsere Schwachstellen sind. Wo er uns angreift. Wo er uns weg von dir zieht. Und wir bitten dich, dass du uns das ganz bewusst machst. Wo das ist. Welche Stellen das sind und wo wir mit dir eine stärkere Rüstung anziehen müssen. Wir bitten dich jetzt für die Kleingruppen, dass du die einfach nutzt, um das konkret werden zu lassen. Konkret werden zu lassen, damit wir in diesem Kampf gut gerüstet dastehen. Segne du diese Zeit, die wir in den Kleingruppen haben, und danke, dass du mit dabei bist. Amen.